Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am Mikrofon ist heute Susanne Fritz. Einen schönen guten Morgen. Nicht religiös, aber spirituell die Arbeit von Sterbehebammen oder Death Doulas in den USA. Sie wollen den Tod aus der Tabuzone holen. Kirchen, Konfessionen und die walisische Identität. Der Wunsch nach Unabhängigkeit hat in Wales eine eigene Kirchenlandschaft hervorgebracht. Doch inzwischen sind die Christen auch in Wales in der Minderheit. Und tausche Maria gegen Nazareno. Im spanischen Sevilla sind sogenannte Holy Cards mit Motiven aus der Karwoche zurzeit sehr beliebt. Die erste Auflage der Karten im Stile der Panini-Fußballbilder war schon nach wenigen Tagen vergriffen. Das sind unsere Themen in der kommenden halben Stunde in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. In Deutschland helfen Seelsorger im Krankenhaus und Sterbebegleiter der Hospizdienste anderen Menschen beim Übergang vom Leben in den Tod. Dabei hören die Sterbebegleiter den Sterbenden zu, trösten sie und sprechen mit den Angehörigen. In den USA gibt es seit einigen Jahren sogenannte Death Doulas, zu Deutsch Sterbehebammen. Auch sie begleiten Sterbende und deren Angehörige. Allerdings arbeiten sie nicht ehrenamtlich wie die Sterbebegleiter der Hospizdienste und ihre Hilfe ist umfangreicher. Die Death Doulas kommen in den USA gut an und wollen den Tod mit ihrer Arbeit aus der Tabuzone holen. Katja Ritterbusch hat eine Sterbehebamme in den USA getroffen.
We do say people can have a good death. That's a thing.
Menschen können einen guten Tod haben, sagt Lisa Kaufmann. Und sie will, dass Sterbende den Tod bekommen, den sie sich wünschen. So seltsam das auch klinge. Denn wenn wir den Tod schon nicht vermeiden könnten, sollten wir das Beste daraus machen. Lisa Kaufmann kennt sich aus mit dem Tod. Sie ist keine Medizinerin, keine Bestatterin, keine Seelsorgerin. Kaufmann, rote Locken, helle Augen, grünes Sommerkleid, ist eine Death Doula, eine Sterbeamme. Sie lebt in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia und begleitet Menschen in den Tod, emotional, körperlich, praktisch. Doula, der Begriff kommt aus dem Griechischen und bedeutet Magd oder Dienerin. Er erlebte in den 1970er Jahren in den USA eine Renaissance. Als nichtmedizinische Helferin der Frau und der Familie während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Auch Death Doulas helfen beim Übergang, sagt Kaufmann.
For the birthing process,
beim Prozess der Geburt erleichtern Doulas Mutter und Kind den gemeinsamen Eintritt in die Welt. Aber wenn wir sterben, sind wir häufig allein. Wir brauchen jedoch jemanden, der uns bei diesem anderen Übergang lenkt, wenn unsere Körper schwächer werden, unser Bewusstsein schwindet. Die Aufgabe der Death Doulas ist es, Sterbende auf den nächsten Weg zu leiten, wohin dieser auch immer führt. Das ist spirituell, aber nicht religiös.
It is kind of spiritual, but it's not religious.
Die Bewegung der Death Doulas ist relativ jung und hat seit der Corona-Pandemie starken Zulauf bekommen. Die National End of Life Doula Alliance, der Verband der Sterbeammen in den USA, hat knapp 1500 Mitglieder. Es gibt eine Handvoll Ausbildungsprogramme an Universitäten und Akademien, doch der Beruf ist nicht geschützt und Versicherungen erstatten keine Leistungen der Doulas. Auch in Deutschland bieten Sterbeammen seit einigen Jahren ihre Dienste an. Viele Death Doulas haben einen Hintergrund als Kranken- und Altenpfleger, Sozialarbeiter, Psychotherapeuten oder, wie Lisa Kaufmann, Ergotherapeuten. Die Arbeit der Death Doulas beginnt häufig, wenn jemand die Diagnose einer tödlichen Krankheit erhält oder wenn der Tod in absehbare Nähe rückt. Doulas organisieren Anwälte und Notare, wenn die Menschen ein Testament, eine Patienten- oder Bestattungsverfügung erstellen wollen. Aber sie planen mit den Sterbenden auch die Todesstunden, sagt Kaufmann.
Where do you want to be? How do you want this to go?
Wo willst du sein? Welche Menschen willst du bei dir haben und welche nicht? Welche Dinge sollen um dich herum sein? Soll ich dir etwas vorlesen? Willst du Musik hören? Willst du einen besonderen Duft riechen? Willst du, dass die Fenster geöffnet sind?
Doulas helfen den Sterbenden bei der Rückschau und Inventur ihres Lebens. Momente von Erfüllung, Scheitern, Stolz, Scham oder Reue. Aber auch Beziehungen, die noch repariert, Dinge, die noch gesagt werden wollen. Doulas helfen den Sterbenden also, ihren emotionalen Nachlass zu ordnen. Dabei seien sie keine Therapeuten, betont Kaufmann, sondern Zeugen von Lebensgeschichten und Lebensbeichten. Doulas unterstützen auch Familienmitglieder in den letzten Tagen und Wochen vor dem Tod eines Angehörigen. Sie kaufen ein, bügeln, putzen, kochen. Bisweilen auch die letzte Mahlzeit, die die Sterbenden mit ihren Familien einnehmen. Das könne ein raffiniertes Gericht sein oder ein einfaches Schokoladeneis, sagt Lisa Kaufmann.
And because food is life.
Essen ist Leben. Deshalb ist die letzte Mahlzeit so bedeutungsvoll, auch ohne die religiöse, die christliche Konnotation des Abendmahls. Die Menschen essen noch einmal und dann müssen sie nicht mehr essen. Sie haben dieses Bedürfnis hinter sich gelassen.
You don't need to eat anymore. You're past that.
Kaufmann ist jüdisch, aber sie praktiziert ihren Glauben nicht. Sie sei kulturjüdisch, sagt sie. Wenn jemand nach religiösem Beistand verlange, kontaktiert sie Seelsorger. Die Arbeit von Seelsorgern in Krankenhäusern und ambulanten Pflegeteams überschneidet sich teilweise mit der Arbeit der Death Doulas. Doch die Rolle der sogenannten Chaplains sei spezieller, sagt Melanie Johnson, Seelsorgerin auf der Palliativstation im Emory-Universitätskrankenhaus in Atlanta.
The end of life, people are facing something that is somewhat known, but essentially unknown.
Am Ende des Lebens stünden die Menschen vor dem Unbekannten. Und das werfe große Angst und viele Fragen auf. Spirituelle oder religiöse Fragen. Fragen, die auch Seelsorger nicht umfassend beantworten können. Aber ihre intensive Ausbildung, in der Regel ein Theologiestudium und Training im klinischen Umfeld, gebe ihnen das Handwerkszeug, um auf diese existenzielle Angst der Sterbenden angemessen zu reagieren, sagt Johnson. Beth Jackson Jordan ist leitende Seelsorgerin bei Emory. Sie kann sich vorstellen, künftig mit Death Doulas zusammenzuarbeiten.
Doulas könnten Patienten begleiten, wenn sie aus dem Krankenhaus nach Hause entlassen werden, um zu sterben. Das ist oft eine sehr schwierige Phase. Etwas passiert, die Angehörigen geraten in Panik und bringen die Patienten zurück ins Krankenhaus. Die Menschen haben dann nicht den Tod, den sie sich erhofft haben. Da könnten Doulas den Übergang erleichtern.
Auch verfolgen Sterbeammen und Seelsorger ein ähnliches langfristiges Ziel, sagt Jackson Jordan. Den Tod aus der Tabuzone zu holen, ihn ein Stück weit zu normalisieren.
Wir tun uns schwer damit, das Sterben nicht als Scheitern zu betrachten, als Scheitern der Medizin. Aber wir sind als Wesen geschaffen, deren irdisches Leben einen Anfang und ein Ende hat. Wie können wir erkennen, dass das Sterben zwar traurig, aber auch eine intime und heilige Zeit ist? Vielleicht helfen Death Doulas ja dabei, dass wir diese Idee annehmen.
Lisa Kaufmann, die kulturjüdische Death Doula, zieht aus ihrer Arbeit mit den Sterbenden auch Energie, die lebensbejahend ist.
And there is something about experiencing the circle of life, if you will.
Gerade weil sie den Kreislauf des Lebens aus nächster Nähe erfahre, wolle sie selbst intensiver leben, sagt Kaufmann. Manchmal, wenn sie jemanden bis zum Tod begleitet hat, gehe sie danach in ein Konzert oder treffe sich mit Menschen, die ihr wichtig seien.
I want to go to a concert or, you know, hang out with people that I love and let them know how much I love them.
Sterbeammen in den USA. Katja Ritterbusch hat eine Death Doula getroffen. Der britische König Charles III. Und seine Frau Camilla werden heute ihren Besuch in Deutschland beenden. Es war die erste Auslandsreise für Charles in seiner neuen Rolle nach dem Tod seiner Mutter im September. Er ist als König auch das weltliche Oberhaupt der Kirche von England. Allerdings nicht von der Kirche in Wales, das ja auch nicht zu England gehört. Dort gibt es neben der anglikanischen Kirche auch noch viele andere Kirchen und Konfessionen. Die Gründe reichen weit in die Vergangenheit zurück und haben stark mit der walisischen Identität zu tun. Bernd Geisen hat darüber mit einem anglikanischen Geistlichen gesprochen.
Wales, we have a very full range of different denominations that you find pretty much throughout most of the United Kingdom.
In Wales gibt es ein breites Spektrum an verschiedenen Konfessionen, wie man sie in fast allen Teilen des Vereinigten Königreichs findet. So haben wir römische Katholiken, Baptisten, sowohl in englischer als auch in walisischer Sprache. Wir haben wesleyanische Methodisten, calvinistische Methodisten, die Vereinigte Reformkirche und Presbyterianer. Außerdem freie Kirchen, Quäker, Unitarier, einige charismatische Kirchen wie die Pfingstler, um nur ein paar zu nennen.
Michael Comer ist Erzdiakon in der Diözese Llandaff im Süden von Wales. Er gehört einer weiteren walisischen Kirche an, der größten Kirche in Wales. Sie heißt Church in Wales und ist eine Mitgliedskirche der anglikanischen Gemeinschaft. Um zu verstehen, woher diese walisische Kirchenvielfalt kommt, muss man ein wenig ausholen. Wales ist eine der Regionen am Rande Europas, in die die antiken Volksgruppen der Kelten einst immer weiter zurückwichen, vor allem vor den Römern. Ähnliches passierte auch in Schottland, in Irland, auf der anderen Seite der Irischen See und in der französischen Bretagne, auf dem europäischen Festland. Alle diese Regionen haben etwas gemeinsam. Eine eigene Sprache, die aus der keltischen Vergangenheit stammt, in Wales ist es das Walisische. Eine ähnliche Musik, in der immer noch die keltische Harfe eine wichtige Rolle spielt. Und den Drang nach möglichst viel Eigenständigkeit.
It was the Romans who brought Christianity to what was then Britain.
Es waren die Römer, die das Christentum in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt in das damalige Britannien brachten. Und das Christentum begann sich durchzusetzen und wurde besonders im Westen Britanniens stark. In Wales und auch in Cornwall und so weiter wurde die damals entstehende christliche Kirche als keltische Kirche bekannt. Die römisch-katholische Kirche kam erst um das Jahr 600 richtig an, als Rom Augustinus von Canterbury schickte, um das Christentum nach Großbritannien zu bringen. Und ich glaube, Augustinus war etwas überrascht, als er feststellte, dass die Kirche schon hier war und florierte.
Im Laufe der folgenden Jahrhunderte ging die keltische Kirche in der römisch-katholischen Kirche auf. Die blieb unangefochten bis zur Herrschaft des englischen Königs Heinrich VIII. Der überwarf sich mit dem Papst und gründete seine eigene Kirche, die Kirche von England oder die anglikanische Kirche mit dem König als Oberhaupt. Sie ist bis heute die Staatskirche in England. Für die Waliser wurde diese Kirche zum Problem. Sie besaßen eine gewisse Unabhängigkeit von England, auch eine religiöse, die jedoch mit der Gründung der Kirche von England ein Ende fand. Politisch und religiös. Damit war die Kirche von England nämlich auch hier Staatskirche. Als in Großbritannien nach und nach neue protestantische und nonkonformistische Kirchen entstanden, wuchs auch in Wales das Verlangen nach religiöser Unabhängigkeit, erzählt Michael Comer.
Im späten 17. und im 18. Jahrhundert gewann in Wales eine Reihe neuer Konfessionen an Stärke. Eine typisch walisische Konfession waren die calvinistischen Methodisten. Auch einige andere Konfessionen spalteten sich von der anglikanischen Kirche in Wales ab und versuchten, ihre Anhänger auf eine eher protestantische und reformistische Linie zu bringen.
Dazu gehörte unter anderem, im Gottesdienst walisisch zu sprechen, wie es beispielsweise die calvinistischen Methodisten taten. Dazu gehörte aber auch, das Machtgefüge abzuschaffen, das es in der Kirche von England gab, die sogenannte dreifache Ordnung des Klerus mit Diakonen, Priestern und Bischöfen.
Die meisten nonkonformistischen Kirchen haben ganz andere Strukturen. Viele von ihnen sind wirklich recht unabhängig. Außerdem vertreten sie andere Ansichten über die Bedeutung der Sakramente und die Autorität der Bibel.
Vor allem die Bergleute und die Industriearbeiter in Südwales wandten sich ab dem 19. Jahrhundert mehr und mehr solchen freien Kirchengemeinden zu. Die Kirche von England war für sie ein Instrument der englischen Herrschaft, das nicht zuletzt die englische Sprache einführen und das Walisische abschaffen sollte.
In verschiedenen Teilen des Vereinigten Königreichs kam es über die Jahre zu Spannungen. Teile der Bevölkerung wollten erreichen, dass die anglikanische Kirche an Einfluss und Bedeutung verliert. In Wales wollte man sich so auch dem politischen Einfluss Englands widersetzen, denn Wales ist damals wie heute stolz auf seine Unabhängigkeit von England. Deshalb forderten die Menschen auch eine unabhängige Kirche.
Das dauerte allerdings noch bis zum Jahr 1920. Erst da konnte sich die Kirche in Wales offiziell lösen von der Kirche von England. Seitdem sind diese beiden Kirchen anglikanische Schwesterkirchen und die Kirche in Wales ist keine Staatskirche mehr. Für die Waliser ging es dabei vor allem um die strikte Trennung von Staat und Kirche. Darum heißt ihre Kirche heute Kirche in Wales statt Kirche von Wales.
In England ist die Kirche von England bis heute die etablierte Kirche, die nationale Kirche. Aber in Wales gibt es keine nationale Kirche in gleicher Weise.
Welcher Kirche man in Wales angehörte, war über lange Zeit also nicht nur eine Frage des Glaubens, sondern auch ein Zeichen für Unabhängigkeit. Doch diese Signalwirkung lasse nach, weil die Kirchen auch in Wales an Bedeutung verlieren, sagt Michael Comer von der Church in Wales.
Es ist traurig. Inzwischen sind die Christen in Wales genauso in der Minderheit wie anderswo im Vereinigten Königreich. Vielleicht haben auch alle älteren Konfessionen, einschließlich der unseren, mit Überalterung und Mitgliederschwund zu kämpfen.
Allerdings nicht alle, ergänzt Michael Comer, denn einen wichtigen Trend dürfe man nicht außer Acht lassen.
Die Kirchen, die wachsen, das sind die neueren evangelikalen Pfingst- und charismatischen Kirchen. Davon gibt es allerdings nicht allzu viele. Die haben immer noch weniger Mitglieder als die älteren Konfessionen. Aber sie sind im Durchschnitt sicherlich jünger und sie wachsen.
Und so wird sich Wales seine Kirchenvielfalt auch in Zukunft bewahren, wenn auch zumeist mit kleineren Mitgliederzahlen als noch vor ein paar hundert Jahren.
Kirchen und Konfessionen in Wales. Bernd Geisen hat darüber mit einem anglikanischen Geistlichen gesprochen. Im spanischen Sevilla sind zurzeit Panini-Bilder für Gläubige der allerneueste Trend. Auf Tauschbörsen wechseln nicht Bilder von Fußballstars den Besitzer, vielmehr tauschen die Sammler zum Beispiel ein Bild von Maria gegen einen Nazareno, einen Büßer mit Spitzhaube. Gemein sind genau die Büßer, die in der Osterwoche in Sevilla in langen Prozessionen durch die Stadt laufen. Sie gehören verschiedenen Bruderschaften der einzelnen Stadtviertel von Sevilla an. Die Osterfeierlichkeiten in der Semana Santa in Sevilla sind die bedeutendsten in ganz Spanien. Sie sind bereits im 16. Jahrhundert entstanden und haben sich im Verlauf der Jahrhunderte zu ihrer heutigen Form weiterentwickelt. Auf den beliebten Sammelkarten sind fast 600 Motive aus der Karwoche in Sevilla zu sehen. Hans-Günther Kellner wollte mehr über das neue Panini-Fieber in Sevilla wissen.
Drei Schläge mit dem Hammer auf das Holz und die Träger heben den Altar mit der Marienfigur hoch und setzen sich in Bewegung. Dazu singt ein Gläubiger eine Saeta, den frommen Gesang zur Anbetung der heiligen Jungfrau. Für solche Bilder ist die Semana Santa, die Osterwoche in Sevilla, berühmt. Doch in diesem Jahr finden sich in der andalusischen Hauptstadt auch ungewohnte Szenen. Hat jemand die 55? 5, 5! Fragt ein Mann am Mikrofon vor vielleicht 200 Menschen, die bepackt mit Taschen und Rucksäcken vor ihm stehen. Im Hintergrund die Musik der Hermandades. Hier die 394, das letzte Bild, das im Album fehlt. Was wie ein Bingo-Spiel klingt, ist in Wahrheit eine Tauschbörse unter freiem Himmel. Getauscht werden die Karten mit Motiven der Semana Santa, vor allem der Hermandades, also der Bruder- und Schwesterschaften mit Heiligen, die die Menschen in Klarsichtfolien in Alben sammeln. 74 solcher Ostergesellschaften gibt es in Sevilla, jede mit ihren Marien- und Christusfiguren. Da kommen viele Karten zusammen. Insgesamt sind es 558. Entsprechend dick sind die Alben, erklärt eine Mutter zur Sammelsucht ihres vielleicht 7-jährigen Sohns. Ihm gefällt die Osterwoche sehr. Er ist zwar noch sehr klein, aber mit diesen Karten kennt er die Christus- und Marienfiguren schon langsam auswendig. Er weiß genau, welche Karten er schon hat und welche ihm noch fehlen. Eigentlich kann er ja nur bis 100 zählen, aber es sind ja mehr als 500 Karten. Und er lernt alle Hermandades kennen. Das ist gut. Und ein ziemlich sportlich gekleideter Mann mit 3-Tage-Bart und Sonnenbrille sagt: Mir fehlen nur noch wenige Karten, 20 vielleicht, aber doppelt und dreifach habe ich mehr, als ein Baum Früchte trägt. Wir in Sevilla leben den Glauben mit großer Leidenschaft. Da wollen wir die Sammlung natürlich komplett haben. Außerdem lernt man dabei viel. Auf jeder Karte findet sich auch ein QR-Code. Scannt man den mit dem Handy ein, wird man auf eine Seite mit Informationen über die entsprechende Hermandad weitergeleitet. Dort erfährt man, wie alt sie ist, welche ihre heiligen Figuren sind, wann die Altäre restauriert wurden und so weiter. 7 dieser sogenannten Holy Cards kosten 1 Euro. Wie bei einem Fußball-Sammelalbum wissen die Käuferinnen und Käufer natürlich nicht, welche Karten sich in dem Karton befinden, den sie erwerben. Dadurch haben sie viele Karten doppelt und dies ist der Anlass für die Tauschbörsen, die in Sevilla jetzt Holy Quedada genannt werden, also übersetzt so viel wie heilige Treffen. Die Idee dazu hatte Juan Carlos Ramos. Normalerweise verkauft er in seinem kleinen Laden in der Innenstadt von Sevilla Strümpfe, jetzt natürlich auch solche mit Motiven der Semana Santa. Hier mit den Nazarenos, den Altarträgern, hier mit der Jungfrau der Macarena, mit den Musikgruppen. Wir machen eigentlich alles. Sehr bekannt waren diese Strümpfe hier mit dem Fußballer Gerard Piqué und der Sängerin Shakira, die sich von ihm getrennt hatte. Die Strümpfe laufen eigentlich alle gut, auch mit den Weihnachtsfiguren aus Cádiz. Die Idee zu den Holy Cards kam dem andalusischen Geschäftsmann nach der Pandemie. Die Prozessionen waren 2 Jahre lang untersagt. Und als sie im letzten Jahr wieder möglich waren, war seinen kleinen Kindern der Brauch der Semana Santa völlig fremd. Dagegen musste der Andalusier etwas unternehmen. Das Mädchen hatte ein Sammelalbum von Pokémon, der Junge ein Fußballalbum. Da dachte ich, eine solche Sammlung könnte auch eine gute Idee sein, um unsere Semana Santa zu erklären. Ich hatte gehofft, wir könnten bis zur Karwoche 10.000 Alben verkaufen. Aber die 10.000 hatten wir nicht in 3 Monaten, sondern schon nach 3 Tagen verkauft. Inzwischen sind wir bei mehr als 25.000 Alben. Für jedes der 25.000 Alben müssen 558 Karten gesammelt werden. Das macht 14 Millionen Holy Cards. Eine Packung mit 7 Stück kostet 1 Euro. Das ergibt einen Umsatz von 2 Millionen Euro. Auch nach Abzug der Lizenzrechte für die Bilder der Hermandades, über die der Unternehmer nichts sagt, dürfte sich die Initiative für ihn gelohnt haben. Die Kirche stört diese Verquickung von Religiosität und Geschäft nicht, meint der Leiter der Hermandad de la Virgen del Subterráneo, Álvaro Enríquez Armador. Die Kirche muss auf die Straße, sie gehört allen, gerade auch den jungen Leuten und den Kindern. Es ist doch gut, wenn die Kinder jetzt Karten von der heiligen Jungfrau sammeln, statt von Fußballern oder von Fantasyfiguren. Der Erfolg dieser Initiative hat uns alle überrascht und wir animieren andere Unternehmen in anderen Städten Spaniens, diesem Beispiel aus Sevilla zu folgen.
Sevilla im Holy Card Fieber. Das Tauschen von Heiligenbilder vor der Karwoche ist dort zurzeit voll im Trend. Hans-Günther Kellner hat sich die Sammelkarten angeschaut. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt die Sendung Lebenszeit. Bei Daniela Wiesler geht es um das Thema mehr Work-Life-Balance, wie junge Menschen die Arbeitswelt verändern.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.